Ja, einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich möchte am Anfang noch einmal kurz beten. Lieber Vater im Himmel, hab du ganz herzlich Dank, dass wir uns noch einmal in Frieden und Freiheit treffen dürfen. Danke, dass wir dich gemeinsam loben und preisen dürfen. Ja, und danke, dass du uns dein Wort schenkst. Und wir bitten dich, gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Kannst du die erste Folie einmal bitte aufmachen? Wunderbar, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Friederike, für deine Einleitung. Christ am Arbeitsplatz. Und ich muss voranschicken, einigen habe ich das mal erzählt, wir treffen uns seit dem Ende des Studiums, seit gut 25 Jahren inzwischen, mit einem kleinen Männerkreis, zweimal im Jahr im Kloster, zu Einkehrtagen, um einfach persönlich uns auszutauschen, gemeinsame Seelsorge zu haben, aber eben auch, um gemeinsame Wegbegleitung zu haben. Und es sind 7 Männer, wir stehen alle im Beruf, sozusagen mitten im Leben, in Anführungsstrichen, und vieles, was ich euch heute Morgen hier präsentiere und was ich mir für die Predigt Gedanken gemacht habe, sind Gedanken aus diesem Männerkreis, weil uns das sehr beschäftigt hat. Wie können wir als Christen, alle aus der Studentenmission kommend aus der SMD, unser Christsein am Arbeitsplatz leben? Und gemeinsam haben wir damals ein Buch von Timothy Keller durchgearbeitet, Beruf und Berufung. Und von daher sind etliche dieser Gedanken nicht unbedingt auf meinen eigenen Mist gewachsen. Das formuliere ich mal so salopp, aber ich glaube, dass Gott uns da in diesen gemeinsamen Zeiten im Kloster viel gesagt hat. Und ich glaube, Timothy Keller hat auch eine ganze Menge zu diesem Themenbereich zu sagen. Auch Thorsten hat hier schon mal ein Buch von ihm vorgestellt. So, das als erste Einleitung einmal. Und eigentlich Christ am Arbeitsplatz, und das möchte ich einfach etwas anders formulieren, nämlich eigentlich Salz und Licht am Arbeitsplatz, das kommt natürlich aufs Gleiche raus. Ich will mit einer kleinen Geschichte beginnen. Ein Bauherr hat ein Gebäude errichtet, ich gebe noch nicht preis welches, und er wunderte sich über die unterschiedliche Qualität der Steine, die er bekam. Also hat er gedacht, ich muss mal den Steinbruch besuchen und mir anschauen, was da los ist, warum ich so unterschiedliche Qualität an Steinen bekomme. Hat den Steinbruch besucht und als erstes trifft auf einen Arbeiter, der dort mehr oder weniger lustlos die Steine aus dem Fels gebrochen hat. Und er fragt diesen Arbeiter, sag mal, was machst du da und warum machst du das? Und er sagt, oh, ich muss irgendwelche Steine hier brechen, irgendeiner muss es ja machen. Ja, aber warum tust du das? Ja, es muss halt irgendwas gebaut werden, irgendwie muss man ja durchkommen und irgendeiner muss es ja machen. Der Bauherr geht weiter, sieht einen nächsten Arbeiter, der schon ziemlich engagiert bei der Sache ist. Er bricht die Steine da aus dem Fels mit Engagement und bearbeitet die auch ziemlich gut. Die Qualität ist gar nicht so schlecht. Und er fragt auch den, sag mal, was machst du da? Warum tust du das? Und er sagt, ich breche Steine aus dem Fels, damit Gebäude gebaut werden können und ich verdiene meinen Lebensunterhalt damit. Ich möchte mir und meiner Familie was gönnen, wir wollen uns was leisten, wir wollen einen gewissen Lebensstandard haben. Der Bauherr geht weiter, trifft einen Mann, der pfeifend im Schweiße seines Angesichts die Steine aus dem Fels bricht und bearbeitet die, und die Steine sind von exquisiter Qualität. Und der Bauer ist ganz erstaunt und sagt, Mensch, was machst du da? Du hast eine schweißtreibende Arbeit und trotzdem bist du fröhlich dabei und deine Steine sind von außerordentlicher Qualität. Warum machst du das? Und er sagt, das ist ganz einfach. Das ist meine Arbeit. Dazu bin ich berufen und ich baue an einer Kathedrale mit, ich baue mit an Gottes Reich. Ich kann meine Arbeit auf ganz unterschiedliche Art und Weise erledigen. Und unser heutiges Thema als Christ am Arbeitsplatz möchte ich deswegen unter diese zwei Überschriften stellen, die ihr seht. Einmal Salz und Licht am Arbeitsplatz und das zweite aus dem 1. Korintherbrief. Nichts ist vergeblich, was ihr für den Herrn tut. Wir haben gerade gesungen, dass, oder du hast es gesagt, auch Friederike, Jesus will der Herr über unser ganzes Leben sein. Und dazu gehört eben auch unsere Arbeit. Und ein Großteil unseres Alltags, unserer Wachzeit, verbringen wir mit Arbeit. Wir sind die Arbeiter, die Gott dazu beauftragt hat, am Bau seines Reiches mitzuhelfen. Gott bindet uns in diesen Bau seines Reiches mit ein. Unser Arbeitsplatz, unser Arbeitsalltag gehören ganz untrennbar mit diesem Auftrag unseres Vaters im Himmel zusammen. Und dabei ist das vollkommen egal, was für eine Arbeit wir machen, ob wir selbstständig sind oder angestellt, ob wir Vorgesetzte sind oder Untergebene, ob wir zu Hause arbeiten oder sonst irgendwo. Ich möchte anhand von 3 Punkten das Thema beleuchten und möchte euch mitnehmen in 3 Perspektivenwechsel. Der erste Perspektivenwechsel: Wie sieht Gott die Arbeit? Der zweite Perspektivenwechsel: Wie sehe ich meine Arbeit? Und das dritte: Zeit für einen Perspektivenwechsel. Wie sieht mein Christsein am Arbeitsplatz aus? Wie sieht Gott die Arbeit? Wie ist seine Einstellung zur Arbeit? Was sagt uns Gottes Wort darüber? Arbeit taucht schon ganz am Anfang der Bibel auf. Im ersten Buch Mose heißt es im Schöpfungsbericht, so wie ihr es ja an der Wand auch seht: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und Gott sprach: So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am 7. Tag seine Werke, die er gemacht hatte, und ruhte am 7. Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Dazu muss man, denke ich, mehrere Punkte festhalten. Als erstes: Gott selbst arbeitet. Tag für Tag. Laut Schöpfungsbericht 6 Tage hintereinander. Ob das jetzt 6 Tage à 24 Stunden gewesen ist, wie wir es kennen, oder bekanntermaßen sind ja vor Gott 1000 Jahre wie ein Tag, sei vollkommen dahingestellt. Wir haben von dem Text, der uns all bekannt ist, vielleicht nur in Erinnerung, dass Gott sprach. Und dann ist jeden Tag etwas Neues geworden, also entstanden. Wenn wir aber ganz genau in diesen Schöpfungsbericht hineinschauen, dann entdecken wir, dass nach jedem "und Gott sprach" immer auch eine Tätigkeit Gottes genannt wird. Die Ausnahme ist vielleicht der dritte Tag, wo es heißt, dass die Erde Kräuter und Gras hervorbringt. Allerdings kann ich mir nur schwer vorstellen, dass Gott seine Finger da nicht mit im Spiel gehabt haben sollte. Ein zweites: Wenn man den Schöpfungsbericht liest, dann erkennt man, dass Gott eigentlich eine Aufgabe erfüllt. Er erledigt eine Aufgabe, die ihm wichtig ist. Diese Aufgabe scheint ihm ein richtiges Herzensanliegen zu sein. Am Anfang, lesen wir, war die Erde wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe. Gott sieht eine Aufgabe. Es gibt offensichtlich eindeutigen Handlungsbedarf, und Gott handelt. Er packt an, krempelt die Ärmel hoch und schafft, wie wir vielleicht sagen würden. Das dritte, das einem auffällt: Dass Gott an seiner Arbeit ganz offensichtlich Freude hat. Also das steht zwar nicht explizit im Text, aber am Ende eines fast jeden Arbeitstages heißt es: Und Gott sah, dass es gut war. Und am Ende des Schöpfungsberichtes lesen wir bei 1. Mose 1, Vers 31: Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und mir fällt es ausgesprochen schwer zu behaupten, dass Gott etwas für sehr gut ansieht und dann daran keine Freude haben soll. Wie geht es uns, wenn wir etwas geschafft haben, wenn wir etwas erledigt haben, wenn wir ein Projekt zu Ende gebracht haben? Wir, die wir doch nach Gottes Bild gemacht sind, empfinden Freude. Wir haben Erleichterung, wir freuen uns darüber, wenn eine Aufgabe erledigt oder entsprechend gut gelungen ist. Und auch einen vierten Punkt, denke ich, sollten wir nicht außer Acht lassen: Gott ruht am 7. Tag von seiner Arbeit. Das heißt dort in 1. Mose 2, Vers 2, Gott ruht am 7. Tag von allen seinen Werken. Und wenn unser Vater im Himmel von seiner Arbeit ruht, wie viel mehr dürfen wir das in Anspruch nehmen? Ein Vers später heißt es: Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn. Und eigentlich müsste ich es ganz korrekt ausdrücken: Wir dürfen nicht bloß einen Ruhetag von unserer Arbeit in Anspruch nehmen, sondern wir müssen diesen Ruhetag in Anspruch nehmen. Es gibt einen von Gott gesetzten Rhythmus für unseren Alltag. Und er lautet nun einmal, dass es nach Zeiten der Arbeit auch Zeiten der Ruhe geben muss. Das scheint so gar nicht in unsere moderne Arbeitswelt zu passen, wo der Mensch sich selbst und seine Arbeit so wichtig nimmt. Doch wo es nur noch um Leistung geht, um Optimierung, Maximierung, bleibt der Mensch als solcher auf der Strecke. So hat sich unser Vater im Himmel, das glaube ich, nicht gedacht. Gott gibt die Rhythmen vor. Die Arbeitswoche, 6 Tage, dann die Ruhezeiten. Wenn wir in das Alte Testament hineinschauen, auch in das Neue Testament, dann werden Festlichkeiten in einem bestimmten Rhythmus immer wieder eingesetzt von Gott zur Erinnerung. Bei den Juden war es entsprechend das Fest der ungesäuerten Brote, andere Feste. Wir feiern Weihnachten, wir feiern Ostern, Pfingsten, um uns immer wieder daran zu erinnern, was Gott für uns getan hat. Wir feiern regelmäßig Abendmahl, um uns immer wieder neu daran zu erinnern. Und auch die Jahreszeiten sind ein von Gott vorgegebener Rhythmus. Und ich glaube, dass wir gut daran tun, uns diese von Gott vorgegebenen Rhythmen immer wieder ins Gedächtnis zu rufen und an diesen Rhythmen auszurichten. Ich weiß natürlich auch, dass es zahlreiche Berufe gibt, wo an Wochenenden, an Sonn- und Feiertagen Arbeit verrichtet werden muss. Und umso wichtiger ist es dann, dass wir Ruhetage bewusst einrichten, um eben nicht selbst vor die Hunde zu gehen. Es ruft bei mir so ein bisschen Kopfschütteln hervor. Ich habe im Deutschen Ärzteblatt vor einigen Jahren einen Artikel gelesen, da ging es um Burnout und Depression. Und alle Statistiken belegen, dass wir in unserer Gesellschaft eine Zunahme an Burnout und Depressionen haben. Und die ehemalige nordrhein-westfälische Gesundheitsministerin aus dem vergangenen Kabinett wird mit den Worten dort zitiert: Die gesellschaftlichen Entwicklungen lassen sich nicht einfach rückgängig machen. Und wir müssen nach Möglichkeiten suchen, um modernes Leben und Gesellschaft dauerhaft miteinander zu vereinbaren. Das ruft bei mir Kopfschütteln hervor. Wie gesagt, es ging in diesem Artikel darum, dass Depression und Burnout massiv zunehmen. Da kann ich nur sagen, wir als Christen haben doch eine Lösung. Schon seit vielen tausend Jahren. Gott hat das eingerichtet in seiner Weisheit von Anbeginn der Zeiten. Haltet den Ruhetag und haltet eure Ruhezeiten ein. Es ist wichtig, auch nach der Arbeit einfach einmal abzuschalten. Keiner von uns muss ständig erreichbar sein. Die moderne digitale Welt drückt uns ihren Stempel auf, der absolut nicht gesund ist, weder für uns persönlich noch für unsere Gesellschaft. Wenn wir im ersten Buch Mose weitergehen, so finden wir im 2. Kapitel einen Arbeitsauftrag für die Menschen. In Vers 15 ist vom Bebauen und Bearbeiten die Rede und in Vers 19 von der Namensgebung. Man könnte ja auch, wie viele Ausleger das tun, letztendlich von körperlicher Arbeit sprechen und entsprechend auch von geistiger Arbeit. Es ist gute evangelische und lutherische Tradition, dass die eine Arbeit nicht wertvoller ist als die andere. Von dem bekannten Theologen und Reformator des 16. Jahrhunderts Johannes Calvin ist uns ein Satz überliefert, der den Wert einer jeden Arbeit nochmal sehr gut widerspiegelt. Wenn wir unserem Beruf gehorchen, so wird kein Werk so unansehnlich und gering sein, dass es nicht vor Gott leuchtet und für sehr köstlich gehalten wird. Was es heißt, dem Beruf zu gehorchen, greife ich gleich noch mal im 3. Punkt auf. Möchte aber jetzt an dieser Stelle zusammenfassen: Die Arbeit hat ihren Ursprung in Gott. Und weil sie ihren Ursprung in Gott hat, ist die Arbeit auch ein Segen. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wie stellst du dir den Himmel vor? Als ich mir in jüngeren Jahren darüber Gedanken gemacht habe, ich dachte, der Himmel müsste sein wie die allerschönste, längste Tiefschneeabfahrt. Wahrscheinlich wird es auch das im Himmel geben, aber ich behaupte, es wird kein Paradies und keine Ewigkeit ohne Arbeit geben. Auch Adam und Eva mussten im Paradies arbeiten. Wir werden feiern, ja, der Tisch ist für uns gedeckt, die Wohnungen sind bereitet, Jesus hat das selber gesagt, wir kommen in vorbereitete Verhältnisse, aber wir werden auch arbeiten. Aber diese Arbeit wird eine Arbeit sein, die uns im höchsten Maße zufriedenstellen wird. Also, ein zu weit. Es gibt kein Paradies und keine Ewigkeit ohne Arbeit. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, beim zweiten Perspektivenwechsel. Wie sehe ich meine Arbeit? In meinem Beruf muss ich fragen, was fehlt Ihnen? Von Kollegen aus der Erwachsenenmedizin weiß ich, dass die manchmal dann als Antwort so umgedeutet bekommen, ich habe Montag. Ich will jetzt nicht lästern, das trifft natürlich für viele zu, auch für Studenten und Schüler, die am Montag nicht gerne zur Schule oder wieder zur Uni gehen. Euch ist vielleicht dieser Cartoon bekannt von Snoopy, wie dessen Arbeitswoche ausschaut. Am Sonntag ist er noch voller Enthusiasmus und freut sich, er hat frei, ganz toll. Am Montag, ach, sprich mich bitte nicht an, die Arbeitswoche hat begonnen. Am Dienstag dann, oh, lass mich bitte irgendwie durch diesen Tag kommen. Am Mittwoch, alles klar, am besten sterben. Am Donnerstag, so langsam tröpfelt das Leben zurück, sickert das Leben zurück in den Körper. Am Freitag, da wird es schon langsam besser, das Wochenende kommt wieder und am Samstag, auf die Piste. Okay. Ich möchte unseren Blick auf einen weiteren wichtigen Text werfen, der auch im ersten Buch Mose steht, und zwar im dritten Kapitel. Und habe hier die Verse 17 und 19 rausgesucht. Da heißt es, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Wie geht es dir, wenn du diesen Text liest oder hörst? Hört sich das nicht irgendwie nach Gottes Strafe an? Unmittelbar zuvor war das geschehen, was wir als Sündenfall bezeichnen. Und unmittelbar danach lesen wir, dass Adam und Eva aus dem Paradies verbannt werden. Warum? Warum ist unsere Arbeit so schwierig? Warum kommt dir deine Arbeit oft so fruchtlos, so sinnlos, so schwierig vor? Gibt uns dieser Text nicht eine eindeutige Antwort? Im Schweiße deines Angesichts. Auch dem Prediger im Alten Testament ging es offensichtlich ähnlich. In Prediger 2 lesen wir in den Versen 17 und 18, darum verdross es mich zu leben, denn es war mir zuwider, was unter der Sonne geschieht, dass alles eitel ist und ein Haschen nach Wind. Und mich verdross alles, um das ich mich gemüht hatte unter der Sonne, weil ich es einem Menschen lassen muss, der nach mir sein wird. Das ist doch wieder ein klassisches Beispiel dafür, wie authentisch Gottes Wort eigentlich ist. Salomo, dem die Weisheiten des Buches Prediger zugeschrieben werden, hätte bei all dem, was er in seinem Leben erreicht hat, doch eigentlich zufrieden sein müssen. Doch es verdross ihn, dass er alles einem anderen nach seinem Tod überlassen muss. Scheint das nicht doch irgendwie fruchtlos und sinnlos gewesen zu sein, weil die richtige Perspektive fehlt? Wir glauben, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er die Strafe, die uns hätte treffen müssen, auf sich genommen hat. Liegt da in unserem Denken eventuell ein Fehler in Bezug auf unsere Arbeit vor? Warum ist unsere Arbeit oft so mühsam, so fruchtlos und scheinbar sinnlos? Seit dem Sündenfall kann die Arbeit nicht ohne Last sein. Aber schon ganz früh scheint Gottes Liebe zu uns Menschen auch in dieser Schicksalsstunde deutlich durch. Der Acker wird verflucht, nicht die Arbeit. Es sind die Rahmenbedingungen, die Gott, salopp gesagt, aufs Korn nimmt, nicht die Arbeit. Es heißt hier im Text, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Um deinetwillen. Aus Gründen der Rücksichtnahme auf dich, dir zuliebe, verflucht Gott die Rahmenbedingungen. Nicht den Acker. Du fragst dich vielleicht, wo du in den Mühlen deines Arbeitsalltages Gottes Rücksichtnahme sehen kannst. Gottes dir zuliebe. Werfen wir noch einmal einen Blick auf den Prediger im Alten Testament, um das um deinetwillen weiter zu beleuchten. In Prediger 3 heißt es in den Versen 10 und 11, Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Damit kommen wir wieder zu etwas zurück, was ich vorhin schon einmal angesprochen hatte, dass Gott uns Rhythmen gibt, Sachen zur Erinnerung. Und genauso ist es auch hier. Gott stiftet Erinnerung und Sehnsucht. Er legt die Ewigkeit in unser Herz. Offensichtlich brauchen wir diese Erinnerung, weil wir Menschen so vergessliche Wesen sind. Und wir vergessen auch, dass diese Erde nicht unsere Heimat ist, sondern dass wir auf unsere himmlische Heimat hoffen. Dort hat Christus schon längst die Wohnung für uns bereitet. Ich habe das gerade schon einmal gesagt. Wir kommen in vorbereitete Verhältnisse. Schon am Anfang der Menschheitsgeschichte tritt Gottes Liebe zu seinen Geschöpfen zutage. Um deinetwillen, weil ich dich so lieb habe, erinnert dich auch deine tägliche Arbeit daran, dass du zu mir gehörst und für die Ewigkeit geschaffen wurdest. Vielleicht setzt du dich im Anschluss an diesen Gottesdienst oder in den nächsten Tagen einmal mit der Frage auseinander, wie sehe ich meine Arbeit und welche Einstellung habe ich zu meiner Arbeit? Zeit für einen Perspektivenwechsel. Dritter Punkt. Wie sieht mein Christsein am Arbeitsplatz aus? Ihr kennt vielleicht dieses berühmt-berüchtigte Bild vom Hamsterrad. Der Arbeitsalltag erweist sich als ein Hamsterrad, aus dem wir nicht mehr rauskommen. Dazu heißt es außerdem so treffend, dass auch von innen ein Hamsterrad durchaus wie eine Karriereleiter ausschaut. Aber es ist eine faustdicke Lüge, dass wir aus diesem Hamsterrad nicht ausbrechen können. Manchmal macht es durchaus Sinn, weiterzulaufen, aber manchmal ist es eben auch dran, innezuhalten, sich Zeiten der Ruhe zu nehmen, damit wir selbst zur Ruhe kommen können und uns neu ausrichten lassen können. Gott lädt dich ein zum Innehalten und zum Ruhen in seiner Gegenwart. Und wenn uns das allein nicht gelingt, dürfen wir die Hilfe unserer Geschwister in Anspruch nehmen. Die auf uns einprasselnden Anforderungen unseres Lebens bestimmen uns fast völlig. Wir sind in der Gefahr, gelebt zu werden, anstatt wirklich zu leben und das Leben zu erleben, das Gott für uns bereithält. Und dieses Leben, das Gott für uns bereithält, ist ein Leben in Fülle. Das verspricht uns die Bibel ja, das verspricht uns Jesus. Ihr werdet Leben haben, ihr werdet volle Genüge haben, ist uns in Johannes überliefert. Und dieses Leben heißt, wie gesagt, Salz und Licht sein. Und Jesus sagt nicht, dass wir irgendwann einmal Salz oder Licht sein werden, sondern er sagt uns ganz bewusst zu, du und ich, wir sind bereits Salz und Licht. Es besteht Hoffnung für uns und unsere zerfallene Gesellschaft durch einen Perspektivenwechsel, indem wir die Tatsache wieder neu entdecken, dass menschliche Arbeit nicht bloß ein Job ist, sondern ein Beruf. Und das Wort Beruf leitet sich von Berufung ab, nicht umgekehrt. Unsere tägliche Arbeit kann nur dann Berufung sein, wenn wir sie als Auftrag Gottes sehen, unseren Mitmenschen zu dienen und unsere Mitmenschen zu lieben. Wir brauchen einen Perspektivenwechsel, der uns in der Einsicht wachsen lässt, dass Gott die Menschheit durch unsere menschliche Arbeit versorgt, speist, kleidet, behütet und trägt. Wenn wir arbeiten, sind wir die Finger Gottes, die Werkzeuge seiner Fürsorge und Liebe zu den Menschen. Und eine der besten Methoden, deinen Nächsten zu lieben, besteht darin, dass du einfach deine Arbeit machst. Und die solltest du gut machen. Ich weiß nicht, ob ihr den Spielfilm kennt, Die Stunde des Siegers, wo ein Jude und ein tiefgläubiger Christ für die Olympischen Spiele 1924 trainieren. Und der Christ ist für den 100-Meter-Lauf nominiert und weigert sich, an den Vorläufen teilzunehmen, weil die auf einen Sonntag fallen. Ein anderer Sportler stellt ihm dann seinen Startplatz für die 400 Meter zur Verfügung und er gewinnt die Goldmedaille im 400-Meter-Lauf. Aber der Vater dieses Sportlers sagt ihm, du kannst Gott loben, indem du eine Kartoffel schälst. wenn du sie perfekt schälst. Ich habe unter Punkt 1 Johannes Calvin erwähnt und seinen Ausspruch, dem Beruf zu gehorchen. Was heißt das aber eigentlich, unserem Beruf gehorchen? Und nochmal in Erinnerung, Beruf leitet sich von Berufung ab, nicht umgekehrt. Und Johannes Calvin fasst das zusammen. Es heißt ganz bewusst, unseren Beruf als Gottes Auftrag zu sehen und unsere Arbeit für ihn zu tun. Wenn ich das tue, wird in all meiner Arbeit Gottes Herrlichkeit aufleuchten. Ich ergänze das, es ist vollkommen egal, was für eine Arbeit wir tun, ob wir mit dem Rasenmäher zugange sind, auf dem Börsenparkett oder sonst irgendwo. Unsere Arbeit, unser Beruf nimmt fast jeden Tag einen Großteil unserer Zeit in Anspruch. Und gerade weil dies so ist, sollten wir versuchen, Gott mit in diesen Bereich hineinzunehmen. Ihn letztendlich damit auch in diesen Lebensbereich Arbeit zu integrieren. Auch am Arbeitsplatz will Jesus an unserer Seite sein und uns dazu befähigen, Salz und Licht zu sein. Und er weiß, dass wir das aus eigener Kraft nicht können. Aber er befähigt uns. Denn er ist der Weinstock und wir sind seine Reben. Es gibt viele kleine Schritte und Hilfestellungen, die uns dazu befähigen, an der Hand unseres Vaters diesen Weg zu gehen. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, jeden Morgen meine Arbeit und die Menschen, die mir begegnen, unter Gottes Segen zu stellen. Ich habe mir angewöhnt, mich an jeder neuen Arbeitsstelle gleich als Christ zu outen. Je länger wir nämlich damit warten, umso schwieriger ist es. Und das sind Sachen, die wir in unserem Männerkreis besprochen haben, aber auch Erfahrungen, die wir aus unseren Schulungen in der Studentenarbeit entsprechend auch mitgenommen haben. Und es gibt natürlich auch etliche andere Bereiche, wo wir gegen den Strom schwimmen können. Ich brauche nicht mitzumachen, wenn über meinen Chef oder meine Kollegen hergezogen wird. Aber ich brauche nicht nur mitzumachen, ich kann auch etwas dagegen sagen, dass ich das nicht in Ordnung finde. Und dass es auch nicht berechtigt ist, wenn so über jemanden gesprochen wird. Ich muss am Arbeitsplatz keine privaten E-Mails schreiben. Ich muss nicht im Internet surfen, es sei denn, es ist aus beruflichen Gründen. Und ich muss nicht Telefonate führen, privater Natur, auch wenn ich mit einer einfachen Vorwahl aus dem Arbeitsplatz heraus telefonieren kann. Während meiner Ausbildung in der Bundeswehr, aber auch in der Ausbildung, habe ich einen Teil meines Studiums durch Arbeit in Fabriken finanziert. Und wer in solchen Fabriken schon mal gewesen ist, der weiß, da hängen Kalender rum mit nackten Tatsachen. Das muss ich nicht tolerieren, da kann ich gegen angehen. Ich habe das in meinem praktischen Jahr erlebt, in meinem chirurgischen Tertial. Da hing im Aufenthaltsraum des ärztlichen Bereichs ein Kalender mit nackten Tatsachen. Ich habe ihn zerrissen und in den Mülleimer getan. Heimlich, abends. Am nächsten Tag war ein großes Buhai. Ein Kollege aus Sachsen hat sich sehr darüber echauffiert. Wer war das? Sauer sind Sie wahnsinnig! Nein, bin ich nicht. Ich finde es nicht gut und den Kolleginnen gegenüber ist es eine Schande. Am nächsten Tag hing wieder ein Kalender dort mit nackten Tatsachen und eine Kollegin ist aufgestanden, hat ihn demonstrativ zerrissen und gesagt, ich glaube, wir sollten damit aufhören. Es war ein kleiner Sieg, aber es hat gut getan damals. Wir können uns in politische Diskussionen auf dem Arbeitsplatz einschalten. Wenn es eindeutige Positionen dazu gibt, dann können wir uns als Gemeinde auch immer wieder neu ausrichten und auch der Bund gibt da entsprechende Sachen vor, die Sachen, wo wir einfach auch unseren Mund auftun und uns trauen, etwas zu sagen. Vielleicht können wir aber auch auf unserer Arbeit auch so kurze Ruhezeiten einführen. Die müssen nicht lang sein, 30 Sekunden, 60 Sekunden, 2 Minuten, um mit einem kurzen Gebet uns von Gott neu ausrichten zu lassen. Und vielleicht ergibt sich ja gerade durch die Haltung, die wir an den Tag legen, denn das werden unsere Kolleginnen und Kollegen sehen, die Gelegenheit, mit ihnen gemeinsam zu beten, zu reden. Sie werden auf uns zukommen. Die Leute werden uns das beobachten uns und sie werden auf uns zukommen. Das habe ich zigmal erlebt in all den Jahren, die ich jetzt berufstätig bin. Und es sind immer wieder besondere Momente, wenn Kollegen kommen oder wenn auch Eltern von Kindern kommen und fragen, ob ich mit ihnen beten kann. Ich weiß auch, das gelingt mir nicht immer so, wie ich mir das vorstelle. Aber unser Vater im Himmel ist gnädig mit uns und also dürfen wir auch gnädig mit uns selbst sein. Am Anfang dieses Weges steht die Bitte an unseren Vater im Himmel und an seinen Sohn Jesus Christus, dass er uns befähigt, Salz und Licht zu sein. Wir dürfen den Heiligen Geist um seine Leitung und das rechte Handeln und Reden zur rechten Zeit bitten. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, du wirst dieses Gebet mehr als einmal brauchen. Du wirst es wahrscheinlich, so wie ich, täglich brauchen. Aber du selbst, du trägst das Potenzial in dir, durch deine Hingabe an den Heiligen Gott dein Umfeld zu segnen und es zu verändern. Wir haben das vorhin gesungen. Mit jedem Schritt zum Kreuz hast du gezeigt, du bist zum Äußersten bereit. Wir haben gesungen, dass Jesus uns füllen soll. Die Aufforderung, Jesus, und die Bitte, Jesus, füll mich, ich will zum Äußersten bereit sein. Du bist Salz und Licht. Und sei dir gewiss, nichts ist vergeblich, was du für den Herrn tust. Amen.